Wahrscheinlich können wir das auch mit über in unserer Gesellschaft. Hier in der Schweiz wird immer wieder darüber diskutiert, ob es eigentlich Kirche noch braucht. Und Gottesdienste. Ich habe gerade kurz vor Weihnachten ein Interview mit einer Pfarrerin, interessanterweise in einer grossen Schweizer Tageszeitung, die gefordert, dass man Gottesdienste abschafft. Weil sie gefunden haben, die sind stärker subventioniert als Opernaufführungen. Ich kann das Ihnen nachprüfen und sie hat auch von landeskirchlichen Gottesdiensten geredet, weil wir sind ja hier in einer Freikirche und wir kommen absolut keine staatlichen Subventionen über. Sie hat weiter gefordert, man müsste andere Anlässe machen, irgendwie andere Events und so weiter, um die Leute wieder zu erreichen. Und so ganz Unrecht hat sie ja nicht, weil wer geht heutzutage überhaupt noch in einen Gottesdienst? Das ist eine sehr kleine Minderheit. Also ihr alle, wir alle gehören zu einer kleinen Minderheit, die am Sonntagmorgen in einen Gottesdienst geht. Man kann so viel anderes Schönes machen am Sonntagmorgen, oder? Alle, die am Brunchen sind, daheim, einen guten miteinander. Aber wir müssen dieser Tatsache ins Auge schauen, dass wir hier in der Schweiz mittlerweile in einer nachchristlichen Gesellschaft leben. Eine nachchristliche Nation. Natürlich haben wir irgendwo noch so christliche Wurzeln und so, aber so wie wir leben, als Nation, als Volk, ist eigentlich nachchristlich. Oder ein bisschen gottlos, habe ich letztens auch gehört. Und die Frage ist ja schon auch berechtigt, oder muss sich die Frage schon stellen, was ist denn überhaupt Kirche? Ich weiss nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du Kirche hörst. Vielleicht hörst du, denkst du an ein Gebäude, vielleicht denkst du an einen Gottesdienst, wie wir jetzt hier gerade zusammen haben, an einen Anlass. Und das sind alles Sachen, die tatsächlich etwas mit Kirche zu tun haben. Aber Kirche ist noch so viel mehr als nur ein Anlass und nur als ein Gebäude. Und auch mehr als Kirche, als Lenzkirche, müssen uns die Frage stellen und machen wir heute Morgen, was verstehen wir denn unter Kirche? Was ist für uns Kirche? Und was ist die Lenzkirche und vor allem, was ist unser Auftrag, unsere Berechtigung zu existieren, hier in diesem Tal, im oberen Wienental? Wenn ich an Kirche denke, dann verbinde ich das eher mit dem, das hat mich in letzter Zeit viel beschäftigt, das Bild von einem Lagerfeuer. Oder man könnte auch sagen, so ein 1. Augustfeuer wäre vielleicht noch ein bisschen cooler. Es ist ein richtig grosses Feuer, wo die Leute, weil es kalt und dunkel ist, herkommen in die Nähe von dem Feuer, dass sie warm überkommen. Und dann hat man natürlich auch Gemeinschaft miteinander, weil verschiedene Leute um das Feuer herumstehen. Ich würde mal ganz kurz und prägnant sagen, Kirche ist eine Versammlung von Menschen, eine Gemeinschaft, muss man sagen, eine Gemeinschaft von Menschen, die sich um ein Zentrum herum versammelt. Und in diesem Bild vom Feuer, das Feuer ist das Zentrum, steht für den Gott der Bibel, der sich in Jesus zeigt, offenbart hat. Und wo wir zusammenkommen als Gemeinschaft um das Feuer herum. Und wir hier in der Lenzkirche haben dem Bild von Kirche einen prägnanten Slogan gegeben, wir haben es schon gehört und er steht auch dort hinten. Wir reden dann von Gott erleben, Leben teilen. Leben teilen. So. Und was mir auch sehr gut gefällt an dem Bild vom Feuer, da braucht es keine Mauern, da braucht es keine Abgrenzungen. Da können Leute von außen dazukommen und schau, jeder von uns kann selber wählen, wie nahe er zu dem Feuer ankommt. Man kann ein bisschen auf Abstand gehen, man kann ein bisschen von außen mal dazuschauen, wie das da so läuft und man kann Schritt für Schritt sozusagen näher zu dem Zentrum, man kann näher zu Jesus, zu Gott herkommen. Und darum reden wir auch immer wieder davon, dass wir eine Kirche sein mit Weite und Tiefe. Also wir wollen eine Kirche sein, wo Leute von der Weite, von weiter weg, auch wenn sie die Kirche noch nicht kennen, auch wenn sie vielleicht die Kirche fern sind, dürfen dazukommen, dürfen mal miterleben und dürfen näher kommen. Und wir hoffen auch, wir wünschen uns auch, dass wir Menschen werden mit Tiefgang. Nicht nur oberflächlich und nicht nur einfach nur happy, clappy und alles ist gut, das ist auch schön, aber Menschen, die auch durch die Schwierigkeiten, durch die Tiefe vom Leben durchgehen und trotzdem oder gerade wegen dem an Jesus festhalten. Also Gott erleben, Leben teilen, eine Kirche mit Weite und Tiefe. Und wir nennen den heutigen Sonntag Visionssonntag, weil wir ein bisschen voranschauen, wir wollen darüber nachdenken, was bedeutet denn der Slogan für uns heute und was könnte es bedeuten für das nächste Jahr. Und in dem Sinne hoffe ich, dass jeder für sich auch überlegt, was könnte meine Rolle sein, was könnte meine Aufgabe sein oder was redet Gott in mein Leben rein für das nächste Jahr, für mein Teil sein von dieser Kirche. Und heute machen wir das anhand vom 1. Thessalonikerbrief. Wir haben den schon angeschaut vor 2 Wochen, dort ist die Jahreslosung behalten oder prüft alles und behaltet das Gute. Und ganz kurz nochmal zu dem Brief. Das ist der älteste Brief im Neuen Testament, das älteste Buch im Neuen Testament, geschrieben wahrscheinlich nur etwa so 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Also ganz nah dran an der Zeit von Jesus. Geschrieben von einem Mann namens Paulus. Der ist eine eigene Geschichte, wie der zum Glauben gekommen ist an Jesus oder wenn er ihm begegnet ist. Der hat einen Traum gehabt, einmal später. Und in diesem Traum haben ihn die Leute gerufen, er soll nach Europa kommen und dort von Jesus erzählen. Und er ist übergegangen von der heutigen Türkei in das heutige Griechenland und hat dort die Kirche gegründet, unter anderem in einer Stadt namens Thessaloniki. Und er war nur etwa ein paar Wochen oder Monate da weiss man nicht so genau, hat in dieser Zeit eine Kirche gegründet und dann hat er aber so viel Aufruhr gemacht, der Paulus, dass er gehen musste. Er ist rausgeschickt worden aus der Stadt, er ist weitergezogen und hat rund ein Jahr, wahrscheinlich später, dieser Gemeinde in Thessaloniki einen Brief geschrieben. Und es ist einer meiner Lieblingsbriefe im Neuen Testament, weil erstens wird eine Kirche beschrieben und das hat natürlich viel, was wir davon lernen können als Kirche. Aber es ist auch so ein Brief, wo man so spürt, da ist noch so die Frische, die Dynamik von dieser Jesusbewegung von ganz am Anfang. Das ist alles noch so neu, das ist alles noch so im Fluss, das ist noch nicht so institutionalisiert. Und da können wir ganz viel davon lernen, auch als Kirche heutzutage. Und dann möchte ich im ersten Teil reden über den Teil vom Gott erleben und im zweiten Teil dann noch über das Leben teilen. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir mal eine Person vor in deinem Leben, die du gern hast. Vielleicht jemand aus deiner Familie oder ein guter Freund oder eine Freundin von dir. Jemand, den du gern hast, aber den du schon länger nicht mehr gesehen hast. Vielleicht hast du die Person im Kopf. Jetzt denk an die Person und was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an die Person denkst? Ich gehe davon aus, dass du nicht daran denkst, ah ja, das stimmt, der ist gross oder die hat schwarze Haare, sondern wahrscheinlich kommt dir etwas vom Charakter dieser Person in den Sinn. Oder du hast so ein Bauchgefühl dieser Person gegenüber. Du denkst vielleicht daran, dass jemand, der immer freundlich ist zu mir, wenn ich dieser Person begegne. Oder die ermutigt mich immer, wenn ich sie sehe. Oder die hat so eine Geduld, die Person. Oder irgendetwas kommt dir vielleicht in den Sinn. Und genau so ist es, wenn der Paulus jetzt schreibt über die Gemeinde in Thessaloniki. Hört mal, was er sagt. Vers 2 und 3, 1. Thessaloniker 1. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Also der Paulus sagt, wenn ich mich an euch erinnere, ihr Gläubigen in Thessaloniki, dann kommt mir euch ein Glauben, eure Liebe und eure Hoffnung in den Sinn. Glauben, Liebe, Hoffnung. Es wird jetzt ein bisschen knapp da oben, aber... Die drei, Glauben, Liebe, Hoffnung. Wer den Paulus ein bisschen kennt, das ist so der Dreiklang, der beim Paulus fast in allen Briefen vorkommt. Wenn man es zusammenfasst aus Sicht von Paulus, was aus seiner Sicht jemand ausmacht, wo Jesus nachfolgt, dann würde er wahrscheinlich sagen, das ist ein Mensch, wo sein Leben prägt ist von Glauben, Hoffnung und Liebe. Und das sind drei schöne Worte, aber wir denken vielleicht so, ja, was heisst jetzt das ganz konkret? Was heisst das im Zusammenhang mit Gott erleben? Interessant ist, der Paulus macht Ergänzungen zu diesen Worten. Er redet in dem Vers davon, erstens von einem Glauben, wo sich in Werk zeigt. Glauben, wo sich in Werk Werk zeigt, Werken. Das Wort, das hier übersetzt wird mit Werk oder mit Tat, das hat verschiedene Bedeutungen. Das Wort kann einerseits bedeuten, einfach deinen Job, den du hast, den du machst. Ob du jetzt Handwerker bist oder Arzt oder Lehrer oder was auch immer. Das ist ein Werk, ist eine Tat. Das kann mit dem gemeint sein. Es kann auch gemeint sein, unseren Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Wenn Leute sich einsetzen, dass für Arme, dass sie vielleicht etwas überkommen oder dass, wenn du anderen Leuten hilfst, die in Not sind, auch das ist ein Werk. Werk kann aber auch einfach bedeuten, etwas, wo du vielleicht in der Gemeinde, in der Gemeinschaft tust. Wenn du hütest am Sonntagmorgen bei den Kindern oder wenn du unter der Woche putzest, dass das Gebäude wieder sauber ist. Das sind alles Werk. Und was der Paulus jetzt hier macht, er verknüpft Glauben und Werk ganz eng miteinander. Er sagt Werk oder Glauben, die sich in diesen Werk zeigen. Also der Glaube ist nicht einfach eine religiöse Überzeugung, so ja, ich glaube halt an Jesus, der andere sagt, ich glaube halt an Buddha und der dritte sagt, ich glaube halt an gar nichts. Sondern Glaube ist eben nicht nur einfach eine religiöse Überzeugung, sondern Glauben kann man auch übersetzen mit Treue oder mit Vertrauen. Also das, wo du im Leben darauf vertraust, das, wo du dem, wo du treu bist im Leben. Und jeder von uns glaubt an irgendetwas im Leben, auch wenn wir vielleicht nicht an Gott glauben. Und wir erleben Gott eben nicht nur, wenn wir hier im Gottesdienst sitzen oder wenn wir beten oder wenn wir die Bibel lesen, sondern wir erleben ihn besonders dann, wenn wir arbeiten. Wenn wir in unserem Beruf aktiv sind, wenn wir uns einsetzen für das Gute, wenn wir in unseren Familien, wenn wir uns um unsere Kinder kümmern und so weiter. Dort, sagt Paulus, zeigt sich unser Glaube. Dort zeigt sich, was wir wirklich darauf bauen im Leben, weil wir dementsprechend handeln. Also Glaube zeigt sich in dem, was wir tun. Dann sagt er, die Liebe zeigt sich in unserem Einsatz. Man könnte übersetzen in unserer Mühe. Liebe ist ein schönes Gefühl, das ist wahr, aber Liebe ist noch viel mehr als ein Gefühl. Jeder Mensch ist von irgendetwas zutiefst innen motiviert, für seine Arbeit zum Beispiel. Gewisse gehen arbeiten, gewisse leben ihren Alltag, weil sie Geld verdienen wollen. Andere vielleicht, weil sie Gutes tun wollen. Oder andere vielleicht wieder, einfach weil es eine Pflicht ist. Oder? Ja, irgendjemand muss ja den Job machen und irgendjemand muss ja das Geld heimbringen. Oder? Und der Paulus sagt eigentlich, gerade dann, wenn es richtig schwierig wird im Leben, gerade dann, wenn es richtig mühsam wird bei der Arbeit, müsste Liebe unsere tiefste Motivation sein. Liebe, wo wir Einsatz geben für andere. Auch dann, wenn es mühevoll ist. Die Mutter Teresa, die ist ja schon lange gestorben, aber die hat ja in den Slums von Kalkutta sich um die Ärmsten der Armen gekümmert. Und man hat sie mal gefragt, wie sie das machen kann. Wie sie das aushaltet, mit diesen Leuten dort zu leben. Und dann von ihr kommt der berühmte Satz. Sie hat dann gesagt, man muss sie schon gern haben. Man muss sie schon lieb haben. Motivation für unsere Arbeit, für das, was wir tun im Leben, müsste die Liebe sein. Und Gott erleben bedeutet, dass wir in unserem Alltag immer mehr merken, dass die Liebe unsere tiefste Motivation ist. Und dann redet Paulus noch von Hoffnung. Und er bringt Hoffnung in Zusammenhang mit Ausdauer. Also so Ausdauer wie im Marathonlauf und so weiter. Hoffnung ist in der Bibel nicht nur einfach positives Denken, so ein bisschen, ja, es kommt dann alles schon irgendwie gut, sondern Hoffnung konzentriert sich immer auf eine Person, nämlich auf Jesus Christus selber. Und Hoffnung, die die Bibel hat, ist, dass der Jesus, der gestorben und auferstanden ist und in den Himmel gegangen ist, dass der Jesus eines Tages wieder zurückkommen wird. Nicht um die Welt auf den Müll zu rühren oder die Welt zu zerstören, sondern um die Welt bis ins Innerste zu heilen und wiederherzustellen. Das ist die Hoffnung, die christliche Hoffnung vom Neuen Testament. Und diese Hoffnung, sagt Paulus, da kannst du jetzt x Predigten darüber halten, wir haben 3 Minuten Zeit für das. Für diese Hoffnung, sagt er, die sollte uns Ausdauer geben. Diese Hoffnung sollte uns befähigen, dass wir dranbleiben, auch dann, wenn es schwierig ist, auch dann, wenn es herausfordernd ist, dass wir weitermachen und nicht aufgeben. Diese Hoffnung sollte uns ausdrücken. Also, er sagt hier, wir können Gott erleben, gerade in unserem Alltag, durch Glauben, Liebe und Hoffnung. Und dass das nicht einfach nur schön und abgehoben tönt, sagt der Retter von Werk, von Einsatz und von Ausdauer. Also das ist eine Art, wie wir Gott können erleben. Durch Glauben, Hoffnung und Liebe. Und dann redet er aber auch davon, dass die Gemeinde in Thessaloniki Gott noch anders erlebt hat. Er sagt nämlich im Vers 5, Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte. Also Gott erleben heisst auch, dass wir seine Kraft erleben dürfen. Kraft vom Heiligen Geist. Und das ist ein grosses Thema in diesem Brief. Ich habe vor 2 Wochen schon kurz darüber geredet. Die Kraft vom Heiligen Geist haben die Leute in Thessaloniki erleben. Sie haben das Wirken, sie haben die Gaben, sie haben die Wunder vom Heiligen Geist erleben. Und auch wir als Kirche, als Einzelne dürfen uns ausstrecken, dürfen uns sehnen nach dem, dass Gott, dass der Heilige Geist noch mehr von diesen Sachen wirkt bei uns. Und der Paulus sagt, Gott wirkt durch sein Wort, aber er wirkt eben nicht nur durch Wort, sondern auch kraftvoll durch Wunder, durch Taten, durch Gaben. Das kann zum Beispiel heissen, dass Menschen körperliche Heilung erleben, spontane Heilung erleben. Das kann aber auch heissen, dass Menschen das erste Mal vielleicht hier in den Raum hineinkommen oder in einen Gottesdienst und sie spüren eine Wärme und sie spüren etwas so Gutes da innen, dass sie sich gerade daheim fühlen, dass sie sich gerade wohlfühlen. Auch das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Und diese Sachen passieren schon da in unserer Mitte. Aber es darf noch mehr passieren. Und auch wir dürfen uns nach dieser Kraft, nach dem Wirken vom Heiligen Geist noch mehr ausstrecken. Und dann ist interessant, sagt der Paulus, er erwähnt dann den Heiligen Geist nochmal, und zwar im Zusammenhang mit Anfeindungen. Er sagt im Vers 6, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, habt ihr diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Die Leute in Thessaloniki, man geht davon aus, die haben richtig unten durch müssen. Damals ist nicht die normal, also ist nicht die gängige Kultur, eine christliche Kultur gewesen, sondern eine römische Kultur. Da hat man noch nichts wissen vom Christentum. Leute, die Jesus nachgefolgt haben, haben Nachteile gehabt bei der Arbeit. Sie haben meistens den Job verloren. Sie sind schräg angeschaut worden, weil sie nicht sind beten in die Tempel. Sie haben nicht mitgemacht beim normalen Leben. Sie haben anders gelebt in Bezug auf ihre Sexualität. Sie sind zum Teil von ihren Familien ausgeschlossen worden. Also das ist wirklich eine Herausforderung gewesen. Und Paulus sagt, und trotzdem, trotz dieser Not, habt ihr eine Freude gehabt in euch. Eine Freude, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Also die Kraft vom Heiligen Geist erleben wir durch Kraft im Sinn von Wunder, aber auch durch Freude. Freude mitten in Not, mitten in Herausforderungen. Und schau, ich glaube, die Freude mitten in der Herausforderung ist gerade so ein Wunder, wie eine körperliche Heilung oder sonst ein Wunder. Also man könnte über diese Punkte jetzt ganz, ganz viel sagen. Ich kann schnell durch müssen. Aber was wir mal festhalten ist, Gott erleben, das bedeutet, dass wir in unserem Alltag, bei unserer Arbeit, in unserem Job, dürfen die Liebe, die Hoffnung und den Glauben von Jesus erleben. Und dürfen in dem Innen noch stärker werden. Und was wir auch dürfen erleben, ist Kraft und Freude vom Heiligen Geist. Das ist die Art, wie wir können miteinander Gott erleben oder ein Teil davon. Und dann, im zweiten Teil, möchte ich jetzt noch über das reden. Über das Leben teilen. In diesem Brief, wenn ihr es mal Lust und Zeit habt, könnt ihr den mal durchlesen. Es sind nur 5 Kapitel, da habt ihr wieder mal ein ganzes Buch von der Bibel durchgelesen, so in einem Zack. Und in diesen 5 Kapiteln redet der Paulus sehr viel von Gemeinschaft, gemeinsames Leben. Übrigens, wenn ihr euch in der ersten Reihe gefragt habt, ob ich wirklich zweifarbige Socken habe, das ist wahr. Eine ist gel, eine ist schwarz. Einfach, dass ich das mal gesagt habe. Wenn ihr euch das gefragt habt. Direkt nachdem er über die Kraft vom Heiligen Geist redet, jetzt müsst ihr aber auch nicht immer alle auf meine Füße schauen. Ich dachte, ich muss schnell die Stimmung ein bisschen lockern. Also, direkt nachdem er über die Kraft vom Heiligen Geist schreibt, schreibt der Paulus weiter, damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Schaut, man glaubt nicht an Gott oder an Jesus, weil man ab und zu in einen Gottesdienst kommt. Nicht, weil man ab und zu in einen Gottesdienst kommt, glaubt man an Jesus. Sondern man glaubt an Jesus, wenn man seinem Evangelium glaubt, sagt Paulus in diesem Abschnitt. Und das Evangelium von Jesus ist eine gute Nachricht. Nicht etwas, was wir tun müssen, sondern etwas, was für uns da geworden ist. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus von Gott gesendet wurde in die Welt, dass er da gelebt hat, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er mit dem Reich von Gott in die Welt hineingepflanzt hat, wo jetzt anfängt zu wachsen. Und Jesus ist zurück in den Himmel bei der Auffahrt und wird eines Tages wiederkommen, um das Reich vollenden, die Welt heilen und eine neue Schöpfung in Gang zu setzen. Das ist die gute Nachricht. Aber der Glauben an Jesus, der zeigt sich auch in der Art, wie wir jetzt leben auf dieser Welt. Und der Paulus sagt hier in dem Vers 6, wir sollen dem Beispiel von Jesus folgen. Also wir sollen so leben, wie Jesus gelebt hat. Er soll unser Vorbild sein. Ich schreibe das hier schnell an. Beispiel Jesus. Und über das haben wir schon viel geredet, aber ich will es einfach kurz erwähnen. Das bedeutet nicht, dass jeder von uns jetzt muss als Wanderprediger durch Israel ziehen und irgendwo auch von den Leuten von Jesus erzählen. Sondern es bedeutet, dass wir uns verpflichten und sagen, ja, ich will den langen Weg von der Veränderung mit Jesus gehen. Eine Veränderung, die wirklich mein Leben auf den Kopf stellt und mich immer mehr zu dem Mensch werden lässt, wo Gott sich ursprünglich gedacht hat. Das bedeutet es, Jesus als Vorbild zu haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir Jesus ernst nehmen und als Vorbild haben, wenn er über das Thema Geld redet. Es bedeutet zum Beispiel, dass man so betet, wie Jesus betet hat. Es bedeutet, dass man eine gute Balance zwischen Arbeit und Ruhe findet, wie Jesus sie gehabt hat. Es bedeutet zum Beispiel, dass man vergeben, wie Jesus vergeben hat. Es bedeutet zum Beispiel, dass man dient, wie Jesus dient hat. Und nur zum ein Beispiel zu machen. Oder ich muss das noch sagen. Die Idee ist nicht, in dem Jesus als Beispiel haben oder als Vorbild, dass wir jetzt einfach müssen noch mehr Regeln und noch mehr Züge in unserem Leben haben. Sondern es bedeutet, dass wir ein erfülltes Leben bei Jesus finden. Und eben nur ein Beispiel zu dem. Etwas, was mich wirklich sehr umtreibt in dieser Zeit. Dass so viele Menschen, gerade auch Junge, so viel Zeit mit ihrem Smartphone verbringen. So viel Zeit auf Social Media, so viel Zeit mit Netflix, so viel Zeit mit Gamen. Und alle Soziologen, die das untersuchen, sagen, das macht uns nicht glücklich. Wir glauben es vielleicht, aber es macht uns nicht glücklich. Und Soziologen warnen uns davor, dass wir auch keine Ahnung haben, was wir unseren Kindern antun, wenn wir ihnen so viel Bildschirmzeit geben, wie unsere Gesellschaft das im Moment tut. Wir machen ein soziales Experiment mit unseren Kindern, wo wir nicht wissen, wie es rauskommt. Das ist nur eine Klammerbemerkung, weil das Angebot von Jesus ist ein bisschen anders. Er bietet uns folgendes Leben an. Matthäus 11 sagt er, kommt alle hier zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Jeder Schweizer im Jahr 2025. Wie geht's? Es muss. Wie geht's? Gut, aber es ist stressig. Das ist eine Botschaft für uns alle. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das Leben von Jesus soll Ruhe schenken in unserem Leben. Nehmt mein Joch auf euch. Das bedeutet, lehret von mir. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch heisst meine Art zu leben, mein Lebensstil, meine Lebensgewohnheiten, sagt Jesus. Passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Also Leben teilen bedeutet zuerst einmal, dass wir wirklich anfangen, unser Leben ernsthaft nach Jesus auszurichten. Und nicht einfach sagen, wenn ich 2-3 Mal vielleicht in den Gottesdienst gehe, ja, dann glaube ich an Jesus. Sondern, dass wir anfangen, unser Leben ernsthaft nach Jesus auszurichten. Ich kann da nicht mehr dazu sagen, aber ich empfehle euch das Buch. Ich habe es schon oft gesagt, ich sage es wieder, ihr dürft gerne auch darüber schmunzeln. Leset doch das Buch in diesem Jahr. Ich glaube, das macht wirklich einen Unterschied aus. Das hilft uns. Und für den Schritt vom Beispiel von Jesus Folge im Leben, ist Gemeinschaft entscheidend. Der Paulus schreibt zum Beispiel im Vers 4, ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Und das kommt immer wieder vor in dem Thessalonikerbrief. Er redet von Brüdern und Schwestern, von Geschwistern. Der Paulus, wenn er an Kirche denkt, dann versteht er nicht das Gebäude darunter oder eine Organisation, sondern er versteht als Kirche eine Familie, eine Grossfamilie. Und auch wir als Lenzkirche sind nicht primär eine Organisation, sondern wir sind eine Grossfamilie. Und wenn ich es mir so richtig überlege, glaube ich, in einer Grossfamilie ist es normal, dass man sich zum Beispiel regelmässig sieht. Man schreibt nicht nur schnell ein SMS oder macht eine Sprachnachricht, sondern man sieht sich real vor Ort. Darum ist Gemeinschaft so wichtig. Und darum würde ich sagen, Gottesdienst braucht es nicht nur, dass da einer vorne predigen kann, sondern es braucht es auch, weil wir einander sehen und weil wir Gemeinschaft erleben. Und es braucht eine reale Gemeinschaft vor Ort. Und ich finde es toll, dass wir einen Livestream haben und Leute erreichen dürfen, die mal zu Hause sein oder krank sind und nicht kommen können. Aber das ist nicht das Wahre. Wahre Gemeinschaft erleben wir miteinander vor Ort. Und ich finde es ein bisschen seltsam, wenn Christen sagen, sie gehören zu einer Kirche dazu, sie gehören zu einer Familie dazu, aber sind vielleicht alle 2-3 Monate mal in einem Gottesdienst. Das passt wie nicht ganz zusammen. Es braucht die reale Gemeinschaft vor Ort. Es braucht auch Kleingruppen unter der Woche. Darum legen wir auch einen Schwerpunkt auf das als Lenzkirche. Es braucht aber auch den Anlass für die Kinder und für die Jugendlichen, dass da eine Freundschaft entsteht, dass da eine Gruppendynamik entsteht. Und schaut alle lieben Familien, die Kinder haben, die noch etwas jünger sind. Wenn ihr wirklich das Anliegen habt, dass eure Kinder hier Freunde findet, dass sie Anschluss findet, dass sie zu einer Gruppe dazugehören, dann reicht es nicht, nur einmal im Monat da zu sein. Dann reicht es nicht, nur zu denken, ja, da wird schon der Raffi eine Lösung finden. Sondern dann müssen wir miteinander Gemeinschaft leben. Dann müssen wir zusammenkommen und uns wirklich versammeln und sehen als Gemeinschaft. Nicht nur alle 2 Monate. Nicht nur einmal im Monat. Sondern das sollte die Priorität haben, jeden Sonntag. Und wenn das ein Kampf ist in deinem Leben, jawohl, willkommen im Leben. Alles, was uns wichtig ist, da kämpfen wir auch dafür. Schaut, seit einem Zeit geht mein Bub, der Team, ins Unihockey-Training. Und er hat gestern davon Match mitspielen. Und für mich ist das zu einem Bild geworden. Weil das Training ist der Sonntagmorgen. Das Spiel und das wahre Leben ist das unter der Woche. Das ist das Wichtige. Aber wenn wir nicht ins Training gehen, wird es schwierig im Leben und am Match. Dann wird es schwierig im wahren Leben. Darum ist es da so wichtig. Nicht, weil ich einfach gerne habe, wenn die Kirche voll ist. Das schon auch. Ich tue lieber vor einer vollen Kirche predigen. Aber es geht darum, dass wir miteinander trainieren, uns inspirieren fürs wahre Leben. Für den Alltag. Ich weiss schon, Kirche ist nicht das wahre Leben. Der Alltag ist das wahre Leben. Aber dort müssen wir uns inspirieren lassen dafür. Puh. Jetzt habe ich es euch mal gesagt. He? Und dann sagt der Paulus noch, Vers 7, und ihr seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Und er sagt es dann nochmal im nächsten Vers, er sagt eigentlich, überall redet man von euch. Ihr seid bekannt worden als eine vorbildliche Kirche. Und schaut, der Vers, der geht mir schon seit einem Zeitchen nach. Und der macht etwas in mir. Der weckt eine riesige Sehnsucht in mir. Weil ich mir vorstellen könnte, weil ich davon träume, dass wir als Lenzkirche könnten eine vorbildliche Kirche werden für das Tal und darüber aus. Für die Dörfer da, um reinkommen, aber auch ins Luzernische raus, in dem ganzen Tal. Nicht vorbildliche Gemeinde im Sinn von, dass wir einfach möglichst berühmt sind. Berühmt wird man ja heutzutage, wenn man irgendeinen Blödsinn macht. Nicht in dem Sinn, nicht einfach berühmt oder auch nicht einfach möglichst gross, sondern vorbildlich im Sinn von, dass Leute sagen, hey, weißt du was, so wie die in der Lenzkirche Gemeinschaft leben, das ist irgendwie wirklich irgendwie heilsam. Und so wie die einander vergeben, das ist irgendwie befreiend. Und so wie die mit ihren Fehlern umgehen und ehrlich sind über ihre Fehler, das ist irgendwie, das ist so speziell. Und so wie sie Aussenstehende willkommen heissen und Teil werden lassen von ihrer Gemeinschaft, das ist so liebevoll. Ist so Vorbild sein. Nicht, weil wir irgendwie die Besten sind, sondern weil wir da eine echte Gemeinschaft haben, die Leben teilt und die miteinander auf dem Weg von Jesus sind. Und schaut, vieles von dem passiert schon. Aber ich bin überzeugt, dass das in dem nächsten Jahr noch mehr passieren darf. Und dass wir können und dürfen zu einem Vorbild werden für das ganze Tal. Und schaut, mit dem möchte ich abschliessen. Es kann sein, dass Kirchengebäude geschlossen werden in der Schweiz, wird schon gemacht und dass auch Gottesdienste nicht mehr gebraucht werden, genutzt werden. Aber all das ändert nichts an der Tatsache, wie es der französische Philosoph Blaise Pascal einmal gesagt hat. Er hat gesagt, jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Loch, in das nur Gott hineinpasst. Schaut, alles fängt damit an, dass jeder Einzelne von uns, der da innen ist, der zulässt im Livestream, der irgendwann einmal die Predigt hört, es fängt damit an, dass wir sagen, ich lade Jesus in mein Leben ein. Ich habe mir das vielleicht noch gar nicht so vorgestellt, dass Jesus könnte etwas Wichtiges werden in meinem Leben. Ich lade Jesus in mein Leben ein und versuche, mein Leben nach ihm auszurichten. Immer mehr. Aber dann ist unsere Aufgabe als Kirche auch, dass wir es nicht nur gut haben miteinander, so wie wir es haben, sondern dass wir das raustragen und anderen Leuten davon erzählen und sagen, jedem von dem Gott erzählen, jedem, der so ein Loch im Herz hat, eine Sehnsucht, etwas, das fehlt. Und darum wollen wir das machen in dem nächsten Jahr. Wir wollen alle unsere Gottesdienste so machen, dass Leute dazukommen können und hören. Wir werden auch wieder Church Brunch machen. Wir werden auch Anlässe machen, wo man Leute einladen kann. Was wir auch machen seit diesem Jahr ist, dass wir den Livestream auf YouTube, der ist jetzt öffentlich zu finden. Das ist einfach die Idee, dass noch mehr Leute den schauen können und noch mehr Leute können einfach mal einen Blick überkommen in die Kirche rein. Wir versuchen, unser Gebiet zu erweitern. Und auch noch ein kleiner Hinweis, im Mai, vielleicht kannst du mir die Folie noch einblenden, machen wir wieder ein Seminar zum Thema «Dein Leben zählt». Es geht um einen frischen Blick auf die christliche Spiritualität, einen frischen Blick auf den christlichen Glauben. Und wenn dich das persönlich anspricht, dann merkt er das schon mal vor, 8. Mai und dann 5. Donnerstag. Aber vielleicht weisst du auch jemanden in deinem Umfeld, wo du denkst, diese Person müsste ich eigentlich mitnehmen zu so Seminaren. Und schaut, am Schluss geht es darum, dass wir miteinander Gott erleben und Leben teilen, aber dass noch viele Menschen in unserem Umfeld genau das auch dürfen erleben, was wir auch dürfen erleben. Ich werde noch beten. Und nachher nehmen wir uns einen Moment Zeit, einfach um das auf uns wirken zu lassen, um auch den Heiligen Geist zu fragen, was er dir persönlich vielleicht heute sagen will. Und ein Bild ist mir diese Woche noch, und ich teile es jetzt gleich noch mit euch. Ich weiss, ich überziehe masslos, aber hey, es gibt nachher Raclette, also ich muss nie mehr heim kochen. Ich habe diese Woche das Bild gehabt von zwei Wegen. Wie wenn ich würde an einer Weggabel stehen und links hat es so einen Feldweg mit Steinen und der sieht steinig und steil aus. Und rechts hat es einfach eine schön gepflasterte Strasse, die easy geht. Und ich habe gedacht, vielleicht ist der eine oder andere da und das ist vielleicht eine Frage der Entscheidung in deinem Leben. Nimmst du den gemütlichen Weg oder nimmst du den steinigen Weg? Und ich werde dir heute raten, nimm den steinigen Weg. Weil der steinige Weg ist der, der uns mit Jesus ins Abenteuer vom Leben hineinführt. Dort hin, wo Jesus uns haben will. Er will uns nicht auf dem gepflasterten, einfachen Weg haben. Und vielleicht müssen wir uns das als Kirche auch sagen. Lasst uns nicht die austretenen, die gepflasterten, den easy Weg gehen. sondern die Wege, die vielleicht ein bisschen herausfordernd sind. Aber dort, wo Jesus anfangen kann wirken und dort, wo das Leben abenteuerlich und spannend wird, für das hat uns Jesus gerufen. Vielleicht zeigt das Bild irgendjemandem etwas. Mich hat es herausgefordert für das Jahr. Und ich werde jetzt einfach noch beten und nachher sind wir einen Moment still und dann dürfen wir nochmal in Lobpreis rein mit unserer Band. Jesus, da sind wir am Anfang von dem neuen Jahr. Und Jesus, du hast uns angepflanzt, hier als Kirche, als Lenzkirche. Du hast uns die Vision gegeben, dass wir da sind, um Gott erleben und Leben teilen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt einfach, dass du in unser Miteinander und in unser Leben hineinredest. Dass du uns, auch jedem Einzelnen von uns, zeigst, was das bedeutet für sein Leben. Und was das bedeutet für uns als Gemeinschaft. Und lass uns eine Gemeinschaft sein, die bekannt wird. Nicht einfach, dass wir irgendwie gute, was auch immer haben. Sondern eine Gemeinschaft, die ein ehrliches, ein guter, ein befreiender, ein heilsamer Umgang hat miteinander. Und lass uns eine Gemeinschaft sein, die sucht nach dir, die Raum schafft für dich, wo du darfst wirken, Heiliger Geist. Das beten wir alles in deinem Namen, Jesus.